Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Herzlich willkommen.
Felinchen Knecke?
Nicht mehr im Angebot.
In Spreewaldkuchen?
Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark.
Die D-Mark und nicht mehr die Ostmark. Die DDR ist tot, es lebe die DDR. Das war im Kern die Geschichte von Goodbye Lenin. Die Geschichte einer Mutter, die im Koma den Mauerfall verschlafen hatte und ihrem Sohn, der sie erst einmal von der neuen Wirklichkeit schützen will. Goodbye Lenin war der große Erfolg von Regisseur Wolfgang Becker. Auszeichnungen dafür regnete es nur so. Gleich mehrere deutsche Filmpreise, europäische Filmpreise, Golden Globes, César, BAFTA. Ein großer Wurf. Aber Regisseur Wolfgang Becker wusste, dass das nur eine Lesart der Entstehungsgeschichte ist.
Wenn man den Erfolg rückwärts sieht, ist das nie ein gerader Weg, sondern das ist immer ganz, ganz krumm und hat ganz viele Ecken und Kanten drin und ist nicht so geradlinig, wie es andersrum erscheint. Als ich mit der allerersten Idee bei meiner eigenen Firma X-Filme ankam, hat man mir dort gesagt, das ist doch bestenfalls ein Stoff für ein Fernsehfilm.
Tja, aber am Ende wurde es dann doch ein Kinofilm und der brach Zuschauerrekorde und er brachte das Publikum zum Lachen in mehr als 60 Ländern. Der Regisseur Wolfgang Becker ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Über ihn sprechen möchte ich jetzt mit dem Filmkritiker Knut Elstermann. Knut, bevor wir auch über andere Filme von Goodbye Lenin sprechen, fahnden wir doch erstmal nach dem Goodbye Lenin-Geheimnis. Worin genau bestand das? Das oft so schwere Thema der Wiedervereinigung wird mit großem Humor, mit Selbstironie sogar zu einer Filmgeschichte. War es das?
Ich denke, ja, es kam natürlich vieles zusammen, wie er es gerade auch gesagt hat. Man kann es nicht berechnen, nicht? Man kann so einen Erfolg nicht backen. Und das war damals auch sehr überrascht. 6 Millionen Zuschauer und inzwischen ja ein Klassiker. Und ich denke, zum einen darf man nicht vergessen, neben diesem politischen Thema, also eben wirklich DDR-Geschichte, Ende der DDR, Erinnerung von Menschen, wie gehen sie um mit ihrer Vergangenheit, übrigens hochaktuell. Nicht? Der Film hat so eine ganz neue Aktualität gerade, wo wir darüber nachdenken, was ist die Lebensleistung der Menschen in der DDR, wie kann man das schätzen, fühlen sie sich wertgeschätzt. Also ich finde es ganz erstaunlich. Das ist ein Film, der über 20 Jahre alt ist, jetzt plötzlich nochmal eine neue Aktualität hat. Kommt aber das dazu, was ihn ja ausgezeichnet hat, Maja, nämlich Geschichten runterzubrechen, große Geschichte zu erzählen, aber wie er es damals so schön gesagt hat, in der Plattenwohnung eben, in der Neubauwohnung. Da zieht plötzlich die Weltgeschichte durch und wird eben erzählt anhand von ganz einfachen, ganz normalen Menschen. Die Nachbarn spielen auch noch eine Rolle, die Freunde. Alle sind ja an dieser Betrügerei beteiligt. Und ich finde, diese Verbindung ist mir immer gut gelungen. Also von ganz normalen Leuten zu erzählen, von Menschen wie du und ich, aber gleichzeitig eben das Große niemand zu vergessen, das ist als Hintergrundrauschen immer dabei. Diese Verbindung macht ihm wirklich niemand nach.
Die große Politik im kleinen Wohnzimmer sozusagen. Mhm. Ja. Dann haben auch wir Wolfgang Becker erstmal zum Goodbye Lenin-Regisseur gemacht, aber er hat ja eine ganze Reihe anderer Filme auch gedreht. Welche sollte man unbedingt erwähnen, welche sollte man womöglich auch wiederentdecken?
Ja, das stimmt. Auch diese liebevolle Geschichte zwischen Mutter und Sohn übrigens, wollen wir auch nicht vergessen. Das war ja auch nochmal im Kern einfach eine Geschichte einer Familie, die weiter existieren will. Das finde ich auch eine große Leistung von ihm. Guter Schauspieler, Regisseur war er immer, nicht? Also Daniel Brühl, Katrin Sass sind ja hier zu Hochform aufgelaufen in diesem Film. Und das war auch in anderen Filmen so. Einer ist ja auch fast sprichwörtlich geworden, aber es stimmt schon, nicht? Gut, Berlin überschattet nicht alles, überstrahlt alles, kann man vielleicht sagen. Und heute und morgen und die nächsten Tagen werden viele Menschen vor allem an diesen Film denken, aber denken wir auch zum Beispiel an einen Film davor, Das Leben ist eine Baustelle. Mhm. Das ist ja sogar fast sprichwörtlich geworden, nicht? Das sagt man ja manchmal noch so. Also dieser Film war 97 auch ein großer Wurf, finde ich, aber eben leider im Schatten von Goodbye Lenin. Christiane Paul, Jürgen Vogel, eine Berlin-Geschichte, Geschichte auch wieder von ganz einfachen Menschen, vielleicht so ein bisschen am Rande der Gesellschaft oder davor noch Kinderspiele 92. Das war auch ein Meisterwerk, also eine Geschichte, die hatte viel mit ihm selbst zu tun. Er kam auch aus einfachen Verhältnissen und erzählt dann eben so von Menschen in den 60er Jahren. Das war vielleicht so ein bisschen seine eigene Geschichte, seine eigene Kindheitserinnerung. Und in all diesen Filmen, die ich nenne, es fiel mir heute übrigens so auf, als ich darüber nachgedacht habe, als ich von seinem ja doch irgendwie doch überraschenden Tod gehört habe, obwohl er so krank war, ging es dann sehr, sehr schnell. All diese Filme haben oft was zu tun so mit Lebenslügen, mit Vorspiegelungen von Wirklichkeit. Nicht? Bei Leben ist eine Baustelle hat Christiane Paul auch dieses Geheimnis, geht immer weg, man weiß nicht, wo geht sie eigentlich hin, wenn sie von ihrer großen Liebe weggeht. Oder eben auch Ich und Kaminski, dieser auch sehr witzige Film nach Daniel Kehlmann. Immer haben die Menschen so ein Geheimnis, haben eine Lüge, versuchen das Leben vielleicht etwas anders zu inszenieren, als es sonst wäre. Also dieses Thema zieht sich so durch und erzählt eben von sehr, sehr menschlichen Vorgängen. Wir alle wissen ja, dass wir nicht immer das sagen, was was wir wirklich meinen und auch nicht immer das tun, was wir tun sollten.
Und auf der Filmografieliste wird ja noch ein weiterer Film hinzukommen. Trotz schwerer Krankheit hat Wolfgang Becker noch die Dreharbeiten an seinem jüngsten Projekt beenden können. Was ist das für ein Film? Beziehungsweise was wird das für ein Film sein?
Ja, das ist wirklich sehr schön, bei all dem, was jetzt an Trauer natürlich jetzt auch von uns empfunden wird. Ich habe Maxim Leo noch angerufen vor kurzem. Er ist ja der Autor der Romanvorlage, also der Held von der Friedrichstraße, sehr erfolgreicher Autor. Und ich habe noch mitbekommen, dass die Dreharbeiten stattgefunden haben. Man sah auch Bilder von ihm, da sah man doch schon ein Gesicht, das vom Tod gezeichnet war. Aber gleichzeitig strahlte er auf all diesen Bildern von den Dreharbeiten, zumal er dort viele seiner Lieblingsschauspieler nochmal versammelt hat. Also Christiane Paul zum Beispiel wird da mitspielen, eine Geschichte eines Mannes, der auch wieder interessant, so eine Lebenslüge vor sich herträgt. Er wird plötzlich so als Held gefeiert, lange nach der Wende. Offenbar hat er einen Zug mit in den Westen hinübergebracht, so mit Flüchtlingen, die also weg wollten aus der DDR. Es wäre eine Heldentat, aber wir merken sehr schnell, Charlie Hübner spielt ihn, dass da irgendwas nicht stimmt an dieser Geschichte, dass das auch eine vorgespiegelte Wirklichkeit ist. Also vielleicht wieder ein ganz typischer Wolfgang Becker-Film, der übrigens immer unglaublich langsam gearbeitet hat. Nicht? Wenn man sich mal ansieht, seine Filmografie, das sind ja gar nicht viele Filme und dazwischen liegen Jahre. Er hat unendlich langsam inszeniert. Er hat unendlich genau mit den Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet und dann eben auch ewig im Schnitt gesessen. Also man wundert sich, die vielen, vielen Jahre haben ihm zu tun mit seiner Gründlichkeit, mit seiner großen Liebe eben auch zum Kino. Denn er war ein Cineast durch und durch. Das darf man auch nicht vergessen. Er liebte das Kino sehr und wollte auch nur das Beste abliefern. Aber schön, dass er den Film abgedreht hat, aber schneiden wird er ihn nun nicht mehr können.
Und noch ein Motiv, Berlin, Ost-West, DDR, Bundesrepublik, dabei ist Wolfgang Becker 1954 in Westfalen geboren worden. Und Westfalen wird ja eigentlich ein ganz besonderer Humor nachgesagt. Was hat den Menschen, Wolfgang Becker zum Schluss noch kurz gefragt, ausgezeichnet?
Ich glaube genau, er brachte das mit, auch so dieses Dickköpfige, nicht? Also wenn er was wollte, dann hat er es auch durchgesetzt, das ist sein westfälisches Erbe, völlig richtig. Es kommt aber auch dieser Berliner Humor dazu, er hat an der DFFB ja dann studiert, also gehört zu den legendären Absolventen, muss man mal sagen, dieser berühmten Schule und hat dann mit seinem Riesenerfolg auch was getan für den Ruhm dieser Schule, war selbst auch Mitproduzent und er war immer jemand, der seinem Gewissen gefolgt ist, seinem künstlerischen Gewissen und nichts anderes gemacht hat. Also er ging keine Kompromisse ein, das machte die Arbeit vielleicht auch nicht immer leicht, aber es hat ihm dann zu solchen Filmen geführt, die zu den wichtigsten, muss man ganz deutlich sagen, deutschen Filmen gehören, dann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und darüber hinaus.
Knut Elstermann, ganz herzlichen Dank für diese Erinnerungen an den Regisseur Wolfgang Becker. Mit 70 Jahren ist er gestern gestorben. Lesungen, neue Bücher, Theatervorstellungen, Fernsehserien, Kinofilme und sogar Videospiele. Das Franz Kafka-Jahr 2024 geht allmählich zu Ende. Anfang Juni hatte sich der Todestag des Autors von Urteil, Verwandlung und Prozess zum 100. Mal gejährt. Wie gesagt, an Neuerscheinungen und Veranstaltungen war das Jahr randvoll. Und jetzt, quasi auf den letzten Drücker, eröffnet in Berlin noch eine Ausstellung im Jüdischen Museum. Sie führt das literarische Schaffen von Franz Kafka und die bildende Kunst zusammen. Access Kafka heißt sie und es geht laut Museum um Zugang, aber auch um Zugangsverweigerung. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich die Ausstellung angesehen. Fangen wir mit der Literatur an. Auf welche Motive in Kafkas Schreiben bezieht sich denn dieses Wort Access, also Zugang?
Ja, wenn man der Kuratorin Shelley Harden folgt, dann ist Kafkas Werk eigentlich ganz wortwörtlich durchzogen von dieser Frage nach Zugang und Zugangsverweigerung. Im Romanprozess wird der Protagonist verhaftet, er weiß nicht warum, er erfährt es auch nie so richtig und das Gericht, vor das er gestellt wird, erweist sich dann so als ein Ort unendlich verschachtelter Räume. Die darin enthaltene Erzählung vor dem Gesetz lässt dann auch den Protagonisten noch endlos vor dem Tor auf Einlass warten, denn stirbt er da auch regelrecht. Und dann dieser berühmte Käfer, in den sich Gregor Samsa verwandelt sieht, ist eigentlich ein gesellschaftlich Ausgestoßener, ein Gefangener in so einem verstörend fremden Insektenkörper. Das Schloss in dem gleichnamigen Roman ist ein ewig unerreichbarer, erhabener Ort. Und darin spiegeln sich, so sagt es Shelley Harden als Kuratorin, aktuelle Erfahrungen, soziale Ausgrenzung, Diskriminierung, kulturelle Konflikte wieder. Natürlich nicht als Interpretationen, die dann schon im Text angelegt sind, sondern viele Fragen, die sich heute eben um die Krise von Demokratie, von Teilhabe drehen. Und eben diese aktuelle Dimension soll in der Gegenwartskunst eingebracht werden, ebenso als eine zeitgenössische Bedeutung. Deutungsebene, die an das Motiv des Zugangs bei Kafka angelehnt wird.
Mhm. Bezieht sich denn die Kunst, die man jetzt im Jüdischen Museum sehen kann, in dieser Ausstellung Access Kafka, bezieht die sich explizit auf Kafka oder ist es eher auf einer etwas weiter entfernten Ebene?
Ja, manchmal wird schon explizit, aber zunächst muss man vielleicht sagen, es gibt ja dieses ominöse Bilderverbot in Bezug auf seine Texte. Daran erinnert auch diese Ausstellung selbst, das platziert sie geradezu im Zentrum mit diesem berühmten Brief Kafkas an seinen Verleger, in dem er quasi untersagt, dass seine Erzählung die Verwandlung mit einer Illustration jenes Käfers versehen wird, in der quasi die Hauptfigur Gregor Samsa plötzlich sich verwandelt sieht. Also die Kunst soll in der Ausstellung ganz explizit auch nicht als Illustration von Kafkas Werken verstanden werden, aber es wird trotzdem eben explizit. Zum Beispiel zitiert die israelische Malerin Michael Nahman in ihren Malereien direkt Textstellen aus Kafkas Roman Der Verschollene, also Amerika, in den Bildern. Und die sind, das ist ganz interessant, die sind um den Bildrahmen herum quasi so angeordnet, diese Textstellen. Man könnte meinen, ich lese das jetzt und das Bild zeigt mir dann drin so eine Art Interpretation. Aber gerade das Gegenteil passiert. Die Bilder sind eigentlich nur so halb abstrakte, halb gegenständliche Projektionsflächen, in die man so frei hinein assoziieren kann. Und das zeigt für mich eigentlich ganz gut, wie Bild und Text in dieser Ausstellung so zueinander kommen. Immer wird so das leicht Abgründige, das nicht Aussprechbare zum Thema, diese absurde Komik, die dann da mitunter auch entsteht, also zum Beispiel diesen Körperbildern von Maria Lasnik, die hier auch ausgestellt sind, die sich auf diese Gefangenschaft im eigenen Ich richten eigentlich und wo die Bildebene fast schon versagt. Aber was ich geradezu frappierend fand in der Ausstellung, Frau Elmreich, wie sehr sich zum Beispiel das Werk von Martin Kippenberger mit Kafka in diesem speziellen Humor ergänzt. Von Kippenberger ist in der Ausstellung so eine Art Schleudersitz zu sehen, der auf bunten, im Kreis führenden Schienen montiert ist und von so einem Schaltpult aus bedient wird. Und dieses Gerät hat so eine urkomische Trage. Ich glaube, die hätte Kafka sicherlich auch zum Lachen gebracht. Und umgekehrt gibt es in Roman Fragment Der Verschollene von Kafka ja diesen schönen Satz, wer Künstler werden will, der melde sich. Also das könnte ohne weiteres auch als Titel für eine Arbeit von Kippenberger taugen. Und ich habe also quasi, wie bei anderen Künstlern auch, eigentlich gelernt, durch Kafkas Humor und durch Kafkas Texte diese Kunst immer neu zu sehen.
Das Kafkaeske sozusagen auch zum Sehen. Weiß man eigentlich was über Kafkas Affinität zur bildenden Kunst? Vom Bilderverbot war ja gerade schon die Rede.
Ja, das ist ein großer Forschungszweig sogar. Der spielt jetzt in dieser Ausstellung ganz konkret nicht so die Hauptrolle. Man weiß, dass Kafka natürlich die zeitgenössische Kunst seiner Zeit aktiv auch sehr interessiert rezipiert hat. Impressionismus, Surrealismus, Expressionismus, den Dadaismus hat er zum Beispiel sehr heftig kritisiert. Man weiß auch, dass er die Kunst selbst trotzdem ambivalent betrachtete, als so ein Heilsversprechen, das sich nicht einlösen lässt. Ich fand an dieser Ausstellung jetzt konkret eigentlich einen ganz besonderen Aspekt besonders schön eigentlich. Das sind diese Manuskriptseiten, auch vor allem die Zeichnungen von Kafka, die da im Original ausgestellt sind. Eigentlich, diese typische Kafka-Handschrift mit diesen kleinen Zeichnungen werden selbst zu einer eigenen Bildebene, zu einem intimen Kosmos so von Bildlichkeit, die sich scheinbar vor allem immer nur an ihn selbst und diese unendliche Vergeblichkeit des Schreibens richtet.
Mhm. Nun ist die Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Wird das Jüdischsein von Franz Kafka auch zum Thema gemacht?
Ja, das hat sogar einen eigenen Raum. Auch da geht es eigentlich um dieselbe Ambivalenz wie in Bezug auf die Kunst. In dem Raum wird zum Beispiel ein Tagebucheintrag von Kafka zitiert, in dem er sich fragt, was er mit Juden gemeinsam habe. Und er antwortet sich dann selbst, ich habe ja kaum etwas mit mir selbst gemeinsam. Und es wird dann deutlich, Kafka interessiert sich für das Judentum als Gemeinschaft, auch für den Zionismus. Zugleich sieht er sie so unter dem Aspekt auch von Regeln, von Gesetzmäßigkeiten, von Ein- und Ausschluss wieder, als Vatergesetz mit dieser Konsequenz auch von Bestrafung, Disziplin und Scham. Und das wird auch eben wieder durch die Kunst beantwortet, etwa durch so ein bildgewaltiges Video von Yael al-Batana, die das Judentum durch so eine Inszenierung des brasilianischen Candomblé, wie so ein spirituelles Ritual verhandelt, faszinierend, überwältigend, aber zugleich eben nur etwas für Eingeweihte, eben für die, die dazugehören.
Also die, die Access haben. Denn so heißt die Ausstellung Access Kafka. Ab heute ist die neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen und zwar bis zum 4. Mai 2025. Vielen Dank an Carsten Probst. Noch bevor er wusste, was Jazz ist, spielte er ihn. So hat es der Pianist Martial Solal einmal selbst erklärt.
I didn't know it was jazz, but I knew it was something a little bit forbidden. And what's forbidden is always interesting.
Tja, der Reiz des Verbotenen, irgendwas davon steckte in der Musik, die Martial Solal schon früh fasziniert hat. Kennengelernt hat er sie bei seinem ersten Musiklehrer, einem Nachbarn seiner Tante, der alle möglichen Instrumente spielte. Das war in Algier, wo Martial Solal 1927 zur Welt gekommen ist, als Sohn französischer Eltern. Und in Frankreich dann, in den 1950ern, nahm seine Profikarriere an Fahrt auf, als Jazzpianist solo, in Orchestern und an der Seite großer Namen wie Django Reinhardt, Chet Baker, Stan Getz und Sidney Bechet. Und als Filmmusiker. Martial Solal hat für den Godard-Klassiker Außer Atem die Musik geschrieben. Gestern ist er nun im Alter von 97 Jahren gestorben und über ihn habe ich vor der Sendung mit dem Jazzpianisten und Komponisten Sebastian Sternahl gesprochen. Der ist Professor an der Musikhochschule in Mainz, kannte Martial Solal persönlich. 2010 war er nämlich Preisträger des Goncourt Martial Solal in Paris. Sebastian Sternahl, 2019 hat sich Martial Solal mit einem letzten Auftritt vom Konzertleben verabschiedet. Selbst da noch hat er so rasend schnell gespielt, dass man es kaum glauben kann. Technik und Tempo, sind das so Worte, die zuerst einfallen, wenn man seine Musik hört?
Also das sind auf jeden Fall Elemente, die besonders beeindruckend waren, wenn man ihn pianistisch kennenlernt. Er hatte einfach unglaubliche Möglichkeiten auf dem Instrument. Und gleichzeitig standen die aber immer im Dienste der Musik. Und es war nie so, dass diese Technik überhand nahm und die Musik zugedeckt hat. Im Gegenteil. Auf ihn traf etwas zu, was, glaube ich, Ligeti mal über Art Tatum gesagt hat oder auch über Oscar Peterson. Das ist so eine Art Poesie der Geschwindigkeit auch gab. Das würde ich sagen, ist bei Martial Solal auch so, dass sozusagen in dieser Virtuosität auch schon wieder eine Poesie liegt.
Also dann fängt die Musik sozusagen an zu fliegen bei aller Fingerfertigkeit.
Mhm, ganz genau, ja, die fängt an zu fliegen, die fängt an, einen in andere Welten mitzunehmen. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend gewesen, was er da konnte.
Obwohl er ja mit ganz großen US-Stars auch viel gespielt hat, ist er nur selten in den USA aufgetreten. War Martial Solal, kann man das sagen, so eine Art der französische Jazzer, der europäische Jazzer?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also er war sicherlich die größte französische Jazz-Legende, neben Django Reinhardt, den man da sicherlich auch nennen muss. Er war jemand, zu dem in der französischen Szene, die ich ja gut kenne, weil ich selber auch eine Weile dort gelebt habe und immer noch mit französischen Musikerinnen und Musikern spiele, jemand, zu dem alle irgendwie aufblicken, den alle respektieren, weil einfach so unzweifelhaft klar ist, was er alles konnte und wie wichtig seine Stimme war über all die Zeit. Er hat ja durch sein Lebensalter, was er erreicht hat, eigentlich auch quasi wesentliche Teile der Jazzgeschichte einfach persönlich miterlebt und mitgestaltet.
Und er war nicht nur begnadeter Pianist, sondern er war auch begnadeter Big Band-Chef, was ja nicht immer unbedingt miteinander einhergehen muss. Ne? Nicht jeder begnadete Pianist muss ein begnadeter Big Band-Chef sein. In seinem Fall war es aber so.
In seinem Fall war es so und man kann schon auch sagen, dass sein Spiel was sehr Orchestrales hatte. Also, dass er sozusagen auch Komponist und Arrangeur ist, das hört man seinem Spiel an, weil er mit besonders vielen Farben arbeitet, auch mit einer besonderen Vielschichtigkeit arbeitet. Man kann sich, wenn man ihm zuhört, fast ein Orchester, ein Jazzorchester oder auch ein Symphonieorchester vorstellen, was sozusagen aufs Klavier übertragen ist.
Nun hat er, Stichwort Arrangeur, hat er nicht nur ganz viele eigene Kompositionen geschrieben, sondern er hat eben auch sehr viele Standards, viele Klassiker arrangiert, er hat improvisiert. In welchen Aufnahmen hört man denn den besten oder sagen wir es vielleicht anders, den originären Martial Solal gehört?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Er hat eigentlich bis zu seinem letzten Konzert immer noch ganz tolle Aufnahmen gemacht und hat auch jeden Auftritt sehr ernst genommen. Ich habe mal gehört, dass er, bevor er auftritt, immer mehrere Wochen vorher dann sich warm gespielt hat und wirklich sich darauf auch technisch und musikalisch vorbereitet hat. Und insofern ist eigentlich alles von ihm hörenswert. Und speziell, wenn er sich Standards widmet, also auch Stücken, die er nicht komponiert hat oder die zum klassischen Repertoire gehören, ist es immer besonders schön zu hören, wie er sich trotz all der Vorbereitung und der technischen Perfektion dann trotzdem absolut im Moment mit unglaublich viel Spielwitz und Improvisationskunst überraschen kann. Also er ist wirklich jemand, dem man zuhört und der einen ständig auf der Stuhlkante hält, weil man nie genau weiß, wo es gleich als nächstes hingeht. Und das ist natürlich eine unglaublich tolle und auch sehr jazzige Eigenschaft von Musik. Insofern ist er wirklich da ein ganz zentraler Vertreter gewesen.
Ich komme aber nochmal zurück auf diesen Perfektionismus gerade, der sich dann in dieser Vorbereitung gezeigt hat. Passt dazu dann eigentlich ganz besonders so ein selbstbestimmter Abschied wie 2019 in der Salle Gaveau in Paris?
Absolut, das passt sehr zu Martial Solal, der gemerkt hat, er kann vielleicht ab jetzt nicht mehr das liefern, was er liefern möchte, genau auf dieser Qualität. Und dann ist für ihn sicherlich ganz klar gewesen, so, dann höre ich jetzt an dem Punkt eben auf, öffentlich aufzutreten und lasse sozusagen mein Lebenswerk unbeschädigt.
Sebastian Sternal, Sie haben Martial Solal persönlich kennengelernt, als Sie 2010 Preisträger des Wettbewerbs waren, den er gegründet hat und den er damals auch noch geleitet hat. Was war das für ein Mentor, für ein Kollege, um nicht zu sagen, was war das für ein Typ?
Ein sehr zurückhaltender Mensch. Er war Teil dieser sehr, sehr großen Jury, aber es war vollkommen klar, dass er natürlich den Hut auf hat und der Meister ist, der die Strippen zieht. Ich habe ihn dann auch kurz kennengelernt. Seine Präsenz war zu spüren und es war sozusagen auch ganz konkret so, dass man sich mit seiner Musik beschäftigt hat, weil eine der Aufgaben im Wettbewerb war, dass man Stücke von ihm teilweise mit Ensembles spielt, die vor Ort vorgegeben waren. Das heißt, die Musik von Martial Solal war auch wirklich Teil dieser Ausrichtung des Wettbewerbs. Und er war wirklich persönlich, ja, stille Wasser sind tief, sagt man doch immer. Also der eher zurückhaltend war, aber dann eben in dem Moment, wo es drauf ankam, geliefert hat.
Der französische Jazzpianist Martial Solal ist gestorben. Sein Musikerkollege Sebastian Sternal hat an ihn erinnert. Es gibt Neuigkeiten von den Salzburger Festspielen und mit denen beginnen jetzt die Kulturmeldungen von und mit Jörg Biesler.
Ja, bei den Salzburger Festspielen stehen die Zeichen auf Krise. Der Führungsstil von Intendant Markus Hinterhäuser ist in der Kritik. Im letzten Jahr hat er das gesamte Team des Jedermann rausgeworfen und im November dann die gerade neu berufene Schauspielchefin Marina Davidova. So richtig offen wird nicht darüber diskutiert, wo da vielleicht die Schwierigkeiten liegen. Und auch im Fall von Marina Davidova soll es nicht zum ganz großen Knall kommen, offenbar. Die Salzburger Festspiele und die ehemalige Schauspielchefin haben sich darauf geeinigt, so hieß es heute, ihre Zusammenarbeit ohne Rechtsstreit einvernehmlich zu beenden. Was da aber juristisch als einvernehmlich bezeichnet wird, das ist es dann im wirklichen Leben offenbar doch nicht so ganz. Die Festspiele schreiben in ihrer Pressemitteilung, beide Parteien halten an ihren Rechtsstandpunkten fest, gelangten aber einvernehmlich zu dem Ergebnis, langwierige und aufwendige juristische und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Der Konflikt über die Entlassung ist also nicht beigelegt. Begründet wurde sie von den Salzburger Festspielen mit Verstößen Davidovas gegen Dienstpflichten. Sie hatte parallel und nach Angaben der Festspiele ohne Genehmigung für ein Berliner Theaterfestival gearbeitet. Davidovas Konzept für die Saison 2025 wollen die Festspiele nun doch umsetzen. Über den Inhalt der Einigung wurde ansonsten Stillschweigen bewahrt. Frauen dürfen im Iran weder öffentlich singen noch sich ohne Kopftuch zeigen. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen sind gerade verschärft worden. Die Sängerin Parastu Ahmadi aber hat genau das getan und Videos des Auftritts sogar in den sozialen Medien veröffentlicht. Parastu Ahmadi, die vorgestern aufgetreten ist im Iran ohne Hijab. Irans Justiz hat inzwischen ein Verfahren gegen sie eröffnet. Sie habe bei diesem Konzert die gesetzlichen und religiösen Vorschriften nicht eingehalten. Im Herbst 2022 demonstrierten nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam Tausende im Iran gegen die repressive Politik. Inzwischen gibt es zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien, die sich mit Parastu Ahmadi solidarisieren. Die im Iran geborene Journalistin Gilda Sahebi hat im Deutschlandfunk diese Reaktionen zusammengefasst und hat gesagt, das waren im Wesentlichen Reaktionen, die sich solidarisiert haben. Die im Umbau befindliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt mehr Geld. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin beschlossen die Länder ein neues Finanzierungsabkommen für die Stiftung. Demnach steigen die Zuschüsse der Länder von 2026 an um 10% auf knapp 34 Millionen Euro. Der Bund muss dem noch zustimmen. Claudia Roth sagte heute, sie hoffe auf Zustimmung der CDU im Bundestag.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Lage in Syrien, der neue französische Premierminister und die Einigung der einstigen Ampel in puncto Kindergelderhöhung und Steuerentlastung. All das sind Themen gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.